Deutschlandfunk Nova 100.
Ja, ich wollte am 6. Februar wollte ich den Garten umgraben, weil ein paar Sonnenstrahlen draußen waren. Und ja, ab wie jedes Jahr, sag ich mal, den Garten umgegraben und bin dann auf was Hartes gestoßen. Hab mir gedacht, das ist ein Waschbecken oder eine Kloschüssel, was wir sonst immer so gefunden haben. Ja, und dann habe ich dann den Grabstein gefunden.
Finden Sie denn sonst so in Ihrem Garten? Wie kommt das denn?
Der ist mit Bauschutt aufgefüllt worden, sag ich mal. Wir haben Elektroherde, Lampen, alte Socken, Messer, Türen, PVC-Teppiche, Haufen von Glaswolle. Wir haben da alles gefunden bisher. Und deswegen ist wohl auch kein richtiges Gras gewachsen.
Aber jetzt wächst Gras.
Jetzt ist wieder alles schön.
Jetzt wächst wieder Gras. Und auf der Terrasse steht ein rechteckiges Stück Marmor, ein Grabstein. Eingemeißelt sind eine abgeknickte Rose, der Name Eli Winterberg und zwei Jahreszahlen, also 1919 bis 1935. 16 Jahre ist dieser Eli Winterberg also geworden. Und ihr Grabstein, das ist der Grund, warum ich Frank Schulz und seine Frau Heike im Kölner Stadtteil Delbrück besuche.
Hallo.
Frank Schulz ist 42 Jahre alt und wohnt zusammen mit seiner Frau Heike, mit Heikes Kind, der Hündin Sally, mit zwei Katzen, Daisy und Lilly und mit drei Meerschweinchen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und diese Zwei-Zimmer-Wohnung hat auch einen Garten. Und der Februar 2017 wurde für die beiden zu einem ziemlich aufregenden Monat. Und zwar alles nur, weil im Garten kein Gras wachsen will. Weil Frank Schulz sich dann am Montag, den 6. Februar, eine Schaufel schnappt und anfängt zu graben.
Und bin da mit dem Spaten unten drunter und habe das Objekt aber so rumgedreht und dann ja, lag der Grabstein von der Elli da. Und dann bin ich reingegangen und ja, habe meiner Frau Bescheid gesagt. Ich habe was gefunden im Garten. Sie kam dann raus, hat geguckt und wurde etwas blass.
Sie wurden blass?
Warum? Ja, ein Grabstein im Garten ist natürlich nicht so besonders, ne? Also ich bin so mystisch angehaucht. Es sind schon einige Sachen in meiner Kindheit mal gewesen und so, wo man echt dran denken kann, okay, das kann jetzt ein Geist gewesen sein oder so. Also ich glaube da schon dran und deswegen Grabsteingarten geht gar nicht. Grabsteine gehören am Friedhof und nicht in den Garten. Und das war mir dann schon ein bisschen unheimlicher.
Also ich persönlich glaube jetzt nicht an Geister, aber trotzdem kann ich Heike Schulz irgendwie verstehen, weil klar ist es seltsam, wenn man im Garten einen Grabstein findet. Und wenn man sich wie ich jetzt nicht so gut irgendwie mit Friedhofsgesetzen und Begräbnisregelungen auskennt, dann schließt sich natürlich als nächstes der Gedanke an, tja, wenn dort im Garten ein Grabstein liegt, dann liegt da ja vielleicht auch noch mehr.
Den Gedanken hatte er auch, ja.
Am liebsten hätte ich die nächste halbe Stunde schon 2 Meter tiefer gebuddelt. Also ich war ziemlich motiviert, sag ich mal, den Garten umzugraben, ob da nicht noch mehr ist.
Aber Frank Schulz findet in seinem Garten weder weitere Grabsteine noch Knochen noch irgendwas, was mit diesem Grabstein in Verbindung stehen könnte. Und gleichzeitig wird aber seine Neugierde immer größer. Und Frank und Heike fangen an zu rätseln. Wer war dieser Eli Winterberg? Und wie kommt dieser Stein hierher?
Das Mysteriöse, was mich so ein bisschen neugierig gemacht hat, dass das Mädchen nur 16 Jahre geworden ist. Ich glaube, wenn das nur eine Dame gewesen wäre, die 70, 80 Jahre geworden wäre, sag ich mal, dann hätte das wahrscheinlich keinen interessiert. Dann ist das Junge.
Und weil Frank Schulz jetzt erstmal nicht so recht weiß, was er mit seinem Fund anstellen soll, fragt er einfach mal das Netz.
Ich habe mir nur gedacht, ach komm, weißt du was, du machst ein Foto davon und stellst das einfach mal in Facebook rein.
Hallo zusammen, mal etwas Ungewöhnliches und vielleicht auch Gruseliges. Ich habe heute angefangen, unseren Garten umzugraben und da fand ich in ca. 30 cm Tiefe diesen Grabstein. Jetzt meine Frage, ist es vielleicht möglich, dass es hier zu Kriegszeiten in Köln-Delbrück einen Friedhof gab?
Ja, und dann ging das bis zum Abend, 800 Kommentare, 1000 Likes. Ja, die ging hoch her dann, wo mich nicht gerechnet hätte.
Die User fangen dann an zu rätseln. Sie fragen sich, was diese abgeknickte Rose auf dem Grabstein bedeuten könnte. Und sie fangen auch an, nach dem Namen Winterberg zu recherchieren. Und Frank Schulz, der gründet dann schließlich eine eigene Facebook-Gruppe. Das Geheimnis um Eli Winterberg. Und nach kommt dann auch so ein bisschen Licht in die Sache. Zum Beispiel findet ein Facebook-User die Sterbeurkunde von Eli Winterberg. Also ganz kurz zur Erklärung, nach Ablauf einer Frist von 30 Jahren gehen Sterbeurkunden ins Archiv und dort können die auch öffentlich eingesehen werden. Und weil manche Archivbestände inzwischen natürlich digitalisiert sind, kann jeder die Sterbeurkunde von Elly Winterberg finden. Also das Interesse ist riesig und so berichten dann eben auch die Bild-Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger und RTL über diesen ganzen Fall Elly Winterberg. Und das ist dann auch der Grund, wie das Kölner Stadtarchiv auf die Sache aufmerksam wird.
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist... Ah, Sie sind super. Hallo, Frau Kausemann.
Das Stadtarchiv befindet sich seit dem Einsturz 2009 in so Lagerhallen von einem großen Möbelhaus. Und hier treffe ich Iris Kausemann.
Ich bin Diplomarchivarin am Historischen Archiv der Stadt Köln und Teamleiterin des Teams Biografische Recherche.
Iris Kausemann hat im Archiv dann zum Fall Elly Winterberg recherchiert. Und besonders geholfen hat ihr dabei, dass sich eben schon jemand die Mühe gemacht hatte, diese Sterbeurkunde zu suchen.
Und mit dieser Sterbeurkunde konnte ich dann natürlich ganz viele andere Sachen dann rausfinden.
Okay, dann schauen wir uns die mal an. Die haben Sie hier geöffnet am Computer.
Wir haben das Datum, wann beurkundet worden ist. Und wir haben dann auch einen kleinen Hinweis, was eben passiert ist. Und zwar ist der Vorsteher des Evangelischen Krankenhauses in Köln-Kalk hat angezeigt, dass Elise Winterberg, Arbeiterin, 16 Jahre alt, wohnhaft in Köln-Delbrück, Quatschstraße 9, geboren zu Köln-Delbrück, ledig in Köln-Kalk, im Evangelischen Krankenhaus am 25. September des Jahres 1935, vormittags um 11:15 Uhr verstorben ist.
Die Archivarin hat jetzt mit der Sterbeurkunde auch das genaue Geburtsdatum von Elly Winterberg. Und zwar deswegen, weil unten auf dem Papier noch so ein kleiner Verweis ist auf die Geburtsurkunde und auf das Geburtsdatum. Eben am 14. September 1919, da ist Elly geboren. Und ja, mit diesen Angaben kann sich Iris Kausemann jetzt wieder eine andere Urkunde organisieren, nämlich die Geburtsurkunde. Da ruft sie beim Standesamt an und kommt dann mit den neuen Informationen auch wieder ein bisschen weiter.
Aber der Geburtsurkunde ist eben wichtig, weil wir hier eben auch die genauen Daten zu den Eltern haben.
Und Ellys Eltern, die heißen Margarete und Peter Winterberg. Aber trotzdem ist das alles nicht so ganz einfach.
Ja, weil ich hatte mich auch öfters vertan mit diesem Peter Winterberg. Es gibt eben mehrere Peter Winterbergs zu der Zeit in Köln. Und hier sehen wir eben genau Peter Winterberg. Wir haben auch dann genau die Quatschstraße 61 und die Daten zu der Mutter. Ja, und damit kommt man dann ein bisschen weiter, vor allen Dingen eben, was die historischen Meldeunterlagen angeht, der Eltern.
Iris Kausemann kommt jetzt mit Hilfe dieser Urkunden immer näher an Elly Winterberg ran. Und mit diesen Daten versucht sie dann eben wieder weiter zu recherchieren. Zum Beispiel gibt es im Stadtarchiv auch so alte Meldekarten.
Ja, und dazu gehen wir jetzt mal das Mikrofisch-Lesegerät.
Mikrofisch, Mikrofilm, das waren vor der Digitalisierung mal Hilfsmittel, um große Mengen an Daten zu komprimieren und zu speichern, und zwar auf Fotofilmmaterial. Und um diese Daten anzuschauen, braucht die Archivarin eben heute so eine Art beleuchtetes Vergrößerungsgerät.
Wenn wir jetzt einmal hier schauen, hier gibt es auch einen Winterberg-Peter. Ja, und weil man aber jetzt wusste, dass es eben dann die Quatschstraße sein muss, dann musste man mal eben hier sich die Straßen anschauen und da sieht man, Delbrück, Quatschstraße 9. Dann haben wir also hier das Richtige, die richtigen Eltern.
Die Suche im Archiv ist total kleinteilig. Also wir kennen jetzt das genaue Geburts- und Sterbedatum. Und zweimal taucht eben auch diese von Quatschstraße im Kölner Stadtteil Delbrück auf. Das ist die Straße, wo auch Heike und Frank Schulz heute wohnen. Die Spur zu Elly Winterberg im Stadtarchiv, die endet dann allerdings an einem Stapel alter Friedhofsbücher. Das sind so vergilbte Kladden, in denen mit ganz ordentlicher Handschrift aufgelistet ist, wer wann wo begraben wurde.
Die habe ich mir dann kommen lassen und habe die dann eben auch durchgeschaut. Dieses Verzeichnis der Eigengräber hörte dann leider einen Monat bevor diese Elly Winterberg verstorben ist, hörte dieses dann auf.
Nach meiner Recherche im Stadtarchiv weiß ich jetzt ein bisschen mehr über Elly Winterberg. Sie war eine 16-jährige einfache Arbeiterin, genau wie ihr Vater. Und ihre Eltern, die hießen Margarete und Peter. Iris Kausemann geht davon aus, dass sie keine Geschwister hatte. Und in einer der Urkunden steht eben auch, dass sie katholisch war. Und ich weiß, dass sie im Krankenhaus in Köln-Kalk gestorben ist. Was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, ist, woran Elli Winterberg gestorben ist. Ich meine, sie war gerade mal 16 Jahre alt. War sie vielleicht irgendwie krank oder verletzt? Irgendeinen Grund muss es auf jeden Fall gegeben haben, weil sie im Krankenhaus war. Aber ja, dazu später mehr. Eine andere offene Frage ist für mich, wie ist dieser Grabstein in die von Quadstraße mit der Hausnummer 57 gekommen? Darauf hat eben auch die Suche im Februar keine endgültige Antwort geliefert.
Wie kommt der Grabstein in unserem Garten? Ne? Also die Frage ist halt wirklich noch, die offen ist und die ich auch gerne irgendwann mal hoffentlich beantwortet haben werde. Also es wäre das wäre toll. Ja.
Familie Winterberg hat lange Zeit in dieser Straße gewohnt und sie sind auch innerhalb dieser Straße mindestens einmal umgezogen. Aber ein Grabstein, der gehört jetzt nun mal zu einem Grab. Und Gräber dürfen nur auf Friedhöfen angelegt werden. Das ist auch was ich im Laufe dieser Recherche erfahren habe. Und für Kölner Friedhöfe ist eben das Grünflächenamt zuständig. Und auch dort sind dann im Februar bei der Suche nach dem Geheimnis um Elli Winterberg weitere Informationen aufgetaucht. Sascha Hake, das ist der Leiter der Friedhofsverwaltung in Köln, und auch der konnte etwas zur Suche beitragen.
Also im Ergebnis konnten wir hier, das ist das Entscheidende gewesen, in den alten Katasterunterlagen des Friedhofs Delbrück tatsächlich die Grabstätte ausfindig machen von der Elise Winterberg. Das war eine Reihengrabstätte auf dem Flur 18. Damals war der Friedhof auch noch anders eingeteilt. Also man würde heute gar nicht mehr die Lage der Grabstätte rekonstruieren können. Und dort ist der Grabstein bis 1955 montiert gewesen.
Und Sascha Haag erklärt mir auch, dass der Friedhof solche Reihengräber dann nach 20 Jahren auflöst, also dass er sie räumt. Und dann werden die wieder neu vergeben. Und es gab keine Möglichkeit, dieses Grab noch länger zu behalten. Also ist logisch, ne? 1935 ist Elli gestorben, 1955 wird das Grab geräumt. Vermutlich hat dann die Friedhofsverwaltung ihre Eltern gefragt, ob sie den Stein behalten möchten. Und die haben den dann eventuell mit nach Hause genommen. Das könnte jetzt zumindest schon mal die Erklärung sein, wie der Grabstein in die von Quatschstraße gekommen ist.
Genau, soll ich mal versuchen, ob ich den rausholen kann?
Was, den Stein?
Jo.
Frank Schulz zeigt mir den Stein auf der Terrasse und ja, der wuchtet ihn aus so einer Ecke hervor, damit ich ihn besser fotografieren kann.
Oh Gott, Vorsicht.
Und ganz im Ernst, also dieser Grabstein ist richtig schwer. Von alleine hat der sich sicher nicht in den Garten des Hauses Nummer 57 bewegt.
Der bleibt erstmal da stehen. So.
Im Laufe der Recherchen im Februar taucht übrigens noch eine Sterbeurkunde auf. Und zwar die Urkunde von Gertrud Alster, geborene Winterberg. Wohnhaft in der von Quadstraße 57. Also genau in dem Haus von Heike und Frank Schulz. Und natürlich wird dann in dieser Facebook-Gruppe spekuliert, war Gertrud Alster, geborene Winterberg, eine Cousine oder hatte Elli am Ende doch eine Schwester? Die Lösung des Rätsels könnte die Geburtsurkunde von Gertrud Alster sein. Sie ist im Jahr 1925 geboren und war demnach also 6 Jahre jünger als Elli. Ich rufe beim Standesamt an und versuche, an diese Informationen zu kommen. Wer waren die Eltern von Gertrud?
Guten Tag, mein Name ist Vera Pache. Es geht um Folgendes.
Das Problem, Gertruds Geburtsurkunde ist noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber ich habe ziemliches Glück, weil beim Standesamt erreiche ich eine super nette Mitarbeiterin, der ich dann mein Anliegen schildere.
Die ist 1919 geboren. Ja, die ist älter auf jeden Fall, genau, das wäre die kleine Schwester.
Und weil ich eben nicht auskunftsberechtigt bin, überlegt sich die Mitarbeiterin einen Trick. Und zwar fragt sie mich einfach ganz genau ab. Wie hieß der Vater, wer war die Mutter und der Geburtsname?
Ah, da steht's. Geborene Schütgen, Schüller, Tatsächlich, das sind dieselben Eltern. Dann hatte die ja doch eine Schwester. Aber könnte sein.
Ja, und am Ende bekomme ich dann den vertrauensvollen Tipp, dass Gertruds Eltern genauso hießen wie die Eltern von Ellie. Hundertprozentig geklärt ist an dieser Stelle jetzt nichts. Aber, und das sagt eben auch die Person beim Standesamt, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Ellie Winterberg eine kleine Schwester hatte, Gertrud. Und fest steht, dass Gertrud später im Haus Nummer 57 gewohnt hat. Also genau dort, wo Frank Schulz den Grabstein ausgebuddelt hat. Also mich interessiert einfach noch, woran ist Ellie Winterberg im Alter von 16 Jahren gestorben? Frank und Heike haben darauf Antworten bekommen, und zwar von zwei Zeitzeuginnen. Die sagen, dass sie Ellie kannten. Ich würde super gerne mit diesen Zeitzeuginnen sprechen, aber Frank Schulz hat mir gesagt, dass er auf gar keinen Fall einen Kontakt herstellen kann, weil beide Damen auf gar keinen Fall mit der Presse sprechen möchten. Das finde ich jetzt natürlich super schade, aber lässt sich nicht ändern. Und ganz im Ernst, wenn die Ellie wirklich gekannt haben, dann müssen die heute auch wirklich alt sein, also mindestens Mitte 80. Eine der beiden war im Februar auf die Suchaktion aufmerksam geworden und hatte sich dann bei Frank Schulz gemeldet. Sie hat gesagt, sie sei eine Cousine von Ellie und hatte dann auch Schwarz-Weiß-Fotografien dabei, die sie Frank Schulz gegeben hat. Frank Schulz hat diese Fotografien in der Facebook-Gruppe veröffentlicht, kann also jeder anschauen. Also wenn das wirklich Ellie Winterberg auf dem Foto ist, dann war sie ein sehr hübsches Mädchen mit so halblangen, gewellten Haaren und einer sehr spitzen Nase. Die andere Zeitzeugin kommt angeblich aus der Nachbarschaft.
Sie hat gesagt, Ellie wäre so ein kleines, dickes Mädchen gewesen, mit dem keiner spielen wollte. Und der andere Dame sagte dann wieder, der wäre ein fröhliches Mädchen gewesen. Aber wir beziehen uns eher auf die ältere Dame. Die hat ja gesagt, die Ellie hat ja hier um die Ecke gewohnt, ein paar Häuser weiter. Die hat die jeden Morgen gesehen, wie die am Weg zum Kindergarten war und sowas. Und die war auf jeden Fall so ein kleines, einsames Mädchen, so ein Einzelgänger.
Die wurde Motten-Ellie genannt, ne? Oder Mottenbär, weil um sie herum Motten wohl immer geflogen sind. Und das soll wohl ein Zeichen gewesen sein, dass die krank war, ne? Diese Tuberkulose damals hatte. Das war wohl damals so irgendwie, dass die Leute diese Motten angezogen haben, irgendwie die Kranken waren. Ja, und das wissen wir ja mittlerweile auch, dass sie ja an Tuberkulose und wohl einem Blinddarmdurchbruch gestorben ist.
Oh je, ey, das hört sich echt grauenvoll an. Aber meine Versuche, jetzt so ganz sicher einen Beleg für Ellies Todesursache zu finden, die sind gescheitert. Ich habe überhaupt kein Dokument gefunden, das diese Todesursache wirklich bestätigt. Was ich allerdings noch finde, das ist eine Erklärung zu einer Redewendung und zu dieser Sache mit den Motten. Also meine Mutter sagt manchmal, oh, ich krieg die Motten. Ja, und dieses Sprichwort, das bezieht sich tatsächlich auf die Krankheit Tuberkulose. Und zwar deswegen, also es geht jetzt nicht darum, dass die Motten um irgendeine erkrankte Person herumschwirren. Das ist falsch. Aber es geht darum, dass eben die Lunge von der Krankheit zerfressen wird. Und auf Röntgenbildern sieht das dann manchmal so ein bisschen aus wie Mottenfraß. Und das ist der Grund, warum man früher sagte, jemand hat die Motten, und damit war gemeint, jemand hatte Tuberkulose. Ob jetzt Ellie am Ende wirklich an Tuberkulose oder an Blinddarmdurchbruch oder an beidem oder an ganz was anderem gestorben ist, das wird für mich weiterhin ein Rätsel bleiben. Aber mal ganz im Ernst, egal an was sie gestorben ist, natürlich ist das eine ziemlich traurige Geschichte, wenn jemand im Alter von 16 Jahren stirbt. Und trotzdem finde ich, hat diese tragische Geschichte jetzt fast 80 Jahre später irgendwie so ein versöhnliches Ende bekommen. Und alles nur deswegen, weil Frank Schulz den Garten umgegraben hat und weil Ellie Winterberg jetzt definitiv in Erinnerung bleiben wird.
Und wenn wir umziehen, sage ich mal, nehmen wir den auch mit. Das wird ein ständiger Begleiter, obwohl er schwer ist, aber...
Ellie ist hier gefunden worden, von uns gefunden worden, und mittlerweile sind wir jetzt so, dass Ellie bei uns bleibt, ganz einfach. Selbst wenn wir umziehen, auch wenn wir nur eine Balkonwohnung finden werden und keine mit Garten, dann kommt Ellie halt auf den Balkon, ist egal.
So ein Grabstein ist eben doch was für die Ewigkeit. Für mich wird diese Geschichte vor allem deswegen in Erinnerung bleiben, weil sie mir gezeigt hat, dass wir doch alle irgendwas hinterlassen. Ich meine, selbst so eine einfache Arbeiterin, die Anfang des 20. Jahrhunderts gerade mal 16 Jahre lang gelebt hat, also jemand, für den sich die große Geschichte eher nicht interessiert, selbst die hat Spuren hinterlassen.
Deutschlandfunk Nova 100.